Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin. Ich bin der Manuel und heute ein Gast, den ich letztes Mal leider versetzt habe. Guten Morgen, Ben.
Hallo, grüß dich.
Das war keine böse Absicht. Der Daniel hat sich ja dann revanchiert. Du warst beim Daniel schon mal zu Gast, bist freier Autor unter anderem für die GameStar. Und was machst du sonst noch so?
Und damit bin ich ganz gut ausgelastet, danke.
Bist freier Autor, genau. Und genau. Man liest deinen Namen eben. Zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem heutigen Thema, wenn es bei der GameStar um Berichte oder Artikel zu Star Citizen geht, dann wird auch oft dein Name fallen oder bist da so der Experte geworden, fast schon, oder?
Ja, mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht. Wahrscheinlich deswegen, weil ich das Projekt jetzt schon relativ lange verfolge und zumindest einigermaßen Ahnung davon habe oder zu haben glaube.
Und deswegen habe ich gedacht, weil das jetzt auch momentan sehr umstrittenes Thema wieder ist, also Star Citizen schwirrt ja schon eine ganze Weile jetzt durch die News-Bereiche und durch Gerüchteküche und da gibt's einige Skandale. Aber vom Spiel selber ist ja noch gar nicht so viel da. Lass uns vielleicht mal vorne anfangen. Der Podcast soll so ein bisschen dazu dienen, so einerseits möchte ich wissen, Status quo, wo ist Star Citizen, wo befinden wir uns, was ist aus diesem Weltrekord-Kickstarter-Projekt geworden? Und dann würde mich auch so ein bisschen interessieren, was erwartet uns denn? Also wie sind so deine Eindrücke? Wird das noch was? Funktioniert das alles? Und was ist dran an den Gerüchten und an diesen Meldungen und an den Skandalen, die da so rumschwirren?
Vielleicht ja, ich hoffe, du hast 6 Stunden Zeit.
Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Star Citizen war eine Kickstarter-Kampagne. Der legendäre Chris Roberts, bekannt von Wing Commander, hat gesagt, sagt mal Leute, warum gibt's eigentlich keine Weltraumflugspiele mehr? Das müssen wir ändern. Lass uns doch mal eine Kickstarter-Kampagne starten, oder?
Genau, richtig. So in etwa war das gewesen. Und das Problem war halt, dass Publisher mehr oder weniger nach dem Motto agierten, das Genre ist tot, das will keiner mehr.
Hm. Und was ja auch durchaus dann eben ein Grund ist, zu Kickstarter zu gehen. Ich meine, da sind ganz einige Genres wiederbelebt worden.
Ne? Es war ja auch grundsätzlich eigentlich erstmal gedacht, das Kickstarter so zu machen, um erstmal zu beweisen, schaut her, es gibt definitiv eine ganze Menge Interesse für ein solches Spiel und dann Investoren noch mit ins Boot zu holen.
Und die Kickstarter war ja auch relativ klein bemessen, sage ich jetzt mal. Also korrigier mich, ganz wichtig, wenn ich irgendwas Falsches sage, korrigier mich immer sofort. Bevor die Kommentare explodieren. Ja. Das ist ein heikles Thema. 500.000 wollte er, glaube ich, als Funding-Ziel haben bei Kickstarter, gell?
Oh, ich weiß leider gar nicht mehr genau, womit das angefangen hatte. Also auf der Webseite wird jetzt aktuell irgendwas mit 2,1 Millionen angegeben.
Fürs Grundspiel, oder wie?
Ja. Fürs Grundspiel, glaube ich, war das. Und dann, das ist aber dann noch innerhalb dieser Zeit auf über 6 Millionen gewachsen. Mhm. Also bis die Kampagne zu Ende war. Und also da ist schon ordentlich was bei rumgekommen.
Und
das ist, glaube ich, auch das größt finanzierte Spiel per Crowdfunding. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das nur auf das Kickstarter bezogen war oder insgesamt. Auf jeden Fall haben sie mal einen Guinness-Buch-Eintrag bekommen.
Genau, also Star Citizen steht jetzt momentan bei 90 Millionen Crowdfunding, nur Crowdfunding. Ja. Paar andere Geldquellen kommen da sicherlich auch noch dazu von anderer Seite, aber nur Crowdfunding sind 90 Millionen, weil die nach der Kickstarter-Kampagne auch auf der eigenen Webseite ja weiter angeboten haben, das Projekt zu funden und es gab immer weitere Stretch-Goals, was ja auch oft zu Kritik geführt hat, dass Leute gesagt haben, ja, das Spiel wächst immer weiter, aber vom eigentlichen Spiel entfernen wir uns dadurch ja noch mehr.
Ja, der berühmte Feature Creep.
Genau.
Ja, ja, ja. Und ja, das muss man zwei Sachen wissen. Das eine ist, bei 19 Millionen gab es eine Umfrage, ob im Prinzip bei Erreichen des eigentlichen Ziels, das mit 23 Millionen beziffert wurde, also dem Zeitpunkt, wo das Spiel ohne äußere Unterstützung durch Investoren und Publisher machbar gewesen wäre, ob jetzt aufgehört werden soll. Also ein Cut und das erstmal umgesetzt werden soll oder ob weitergemacht werden soll. Die Bäcker haben sich allesamt dafür entschieden, weiterzumachen, auch mit den Stretch Goals. Bei 45 oder 46 Millionen, glaube ich, gab es dann eine erneute Umfrage bezüglich der Stretch Goals. Da haben sich ebenfalls die Bäcker wieder dazu entschieden, gesagt, wir wollen mehr Stretch Goals. Bei 65 Millionen hat man dann allerdings ohne Umfrage gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Jetzt setzen wir erstmal alles um, was wir uns vorgenommen haben und sammeln einfach nur noch weiter Geld und arbeiten dann daran, so in der Art.
Genau. Was ist denn, also dieses Feature Creep wird ja so bezeichnet, wenn man quasi immer weiter neue Ideen einbaut ins Spiel und damit eben quasi überhaupt nicht zurande kommt, überhaupt ein Grundspiel fertig zu machen. Das kann man dem Spiel ja durchaus momentan oder dem Projekt auch zu Recht vorwerfen, dass es einfach nicht fertig geworden ist oder noch nicht fertig ist. Es ist bis zum heutigen Tag kein komplettes Spiel vorhanden. Es gibt nur einzelne Segmente, die man schon irgendwie, mit denen man schon was machen kann. Aber als komplettes Spiel gibt es ja wirklich noch gar nichts. Ne?
Ja, das ist richtig. Also das ist auch einer der Kritikpunkte, der definitiv, sage ich mal, valide ist. Jetzt mal abseits davon, dass das natürlich immer noch Spekulation ist, weil man immer noch nicht sagen kann, wie es jetzt letztendlich natürlich aussieht. Hm. Aber grundsätzlich haben sie sich sehr viel vorgenommen, sehr detailliert, also sehr viele Details einzubauen. Für jeden soll etwas dabei sein und das Ganze dann auch noch auf technisch höchstem Niveau, sodass man natürlich sagen kann, oh mein Gott, wie wollen die das alle schaffen? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie ich persönlich finde, ist aber, wenn keiner versucht, mal die Dinge auszureizen, kommen wir auch nie dahin. Ja. Ja, also da muss man so ein bisschen abwägen. Wichtig für die Firma an sich ist natürlich, dass sie einen Plan hat, wie möchte sie das wirklich an den Mann bringen, gerade auch was die Verschiebungen der letzten Monate angeht. Also alles hat sich eigentlich mal irgendwie verschoben, was natürlich grundsätzlich bei der Größe des Projekts klar war. Aber das muss halt dann irgendwann auch zu was führen. Und das tut's halt gerade momentan sehr langsam, weswegen dann halt natürlich gerade auch bei der Öffentlichkeit des Projekts die gesamte Presse und auch die Leute, die halt das Projekt generell kritisieren, schnell drauf anspringen.
Ganz kurz zum Festhalten, heute ist der 2. Oktober zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich glaube, am 10. Oktober, ich weiß nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber am 10. Oktober ist, glaube ich, diese nächste Präsentation auf irgendeiner Convention, CitizenCon, gell, wo dann durchaus hoffentlich auch wieder neues Material gezeigt wird, um vielleicht die Gerüchte so ein bisschen einzudämpfen, dass doch noch irgendwas passiert. Was ist denn momentan zu sehen? Also bist du Backer so für die Transparenz oder bist du involviert in das Projekt? Das heißt, du hast auch Zugang, ne?
Ich habe Zugang, ich bin Backer, ich habe auch noch zwei kleinere Schiffe mir zusätzlich gekauft über die Zeit, bin allerdings erst später eingestiegen, also ich habe mir das erst eine Weile angeguckt. Was kann man momentan machen? Das ist einmal der Hangar mit seinem eigenen Raumschiff. Mhm. Also man kauft sich im Prinzip ein Spielpaket. Das fängt bei 28 Euro und ein paar zerquetschten an und bekommt damit dann im Prinzip den günstigsten Zugang zum Spiel und zur Singleplayer-Kampagne Squadron 42. Mhm. Das ist übrigens auch die Kampagne, die nächste Woche vorgestellt wird auf der CitizenCon. Das bekommt man, dann bekommt man diesen Hangar und das Raumschiff. Man kann in den Hangar reingehen, rumlaufen. Es gibt verschiedene Hangars, die man haben kann. Je nach Größe, beziehungsweise man kann sich auch ein Update leisten, also einen größeren Hangar beispielsweise. Die kann man auch bereits, wie gesagt, besuchen. Die Raumschiffe da drin sind teilweise schon zu sehen, teilweise schon funktional. Auch funktional im Sinne des Arena Commander. Das ist im Prinzip Dogfighting in einem Arena-Modul. Das gibt es jetzt schon, ich würde jetzt fast sagen, ist es schon fast ein halbes, dreiviertel Jahr oder sogar ein ganzes Jahr. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Hat sich auch sehr verändert und weiterentwickelt im Vergleich zum ersten Release des Arena Commander. Da kann man dann Rennen fliegen, man kann gegen KI spielen, man kann im Koop spielen, man kann auch gegen andere Spieler fliegen. Das beinhaltet aber alles nur die sogenannten Single-Seater, also Jäger und Ähnliches, die man da gegeneinander.
Also keine Crew-Schiffe.
Oder noch keine Multi-Crew-Schiffe, genau. Das wurde vorgestellt jetzt auf der Gamescom, da war ich dann auch zur Präsentation. Und das ist so halt der Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt habe, also ich habe mir das angeguckt da, wie da rechts und links die Leute saßen, die er da mitgebracht hatte, die das also wirklich gespielt haben und die auch die neue Technik dass diese Containertechnik, dass man also dieses Multicrew-Schiff innerhalb eines größeren Raums haben kann, ohne dass dass zum Beispiel die Schwerkraft in dem Schiff anders ist oder anders gewertet wird, anders umgesetzt wird, als jetzt zum Beispiel außen wäre. Mhm. Ja, das wird dann über diese Containertechnik gemacht. Und das funktioniert also ziemlich gut, muss ich sagen. Es hat, also ich glaube, du hast sicherlich die Demo auch gesehen. Das mal zu sehen in Aktion, wie das so zusammenkommt. Du gehst also von der Station in das Schiff, fliegst zu einem anderen Schiff, das da im Asteroidengürtel rumdümpelt, steigst aus, schwebst im Prinzip mit deinem Raumanzug da rein, machst dann das Schiff klar, wirst dann angegriffen von einem anderen Multicrew-Schiff und dann geht's richtig zur Sache. Das war schon wirklich, wirklich überzeugend und hat mir eigentlich gezeigt, also sie können es definitiv schaffen.
Zumindest, von dem, was zumindest man die jetzt Technik
sieht. Ja. Genau. Wie das natürlich dann im Endeffekt aussieht, ob wann und wie, das ist eine ganz andere Frage.
Ja, klar, eine Tech-Demo sagt ja auch noch nichts über die spielerische Qualität. Also Star Citizen, wie du schon gesagt hast, soll ja für alle was bieten. Also sowohl eine Singleplayer-Kampagne mit Story à la Wing Commander, mit Schauspieler, Motion Capture, prominenten Sprechern. Dann soll auch für die Bastler ganz viel dabei sein. Also die ganzen Raumpakete und so, die man kaufen kann, sind ja auch meistens so Module, dass man sich verschiedene Schiffe zusammenbauen kann, die du natürlich auch im Spiel erwirtschaften kannst. Dann gibt's irgendwie Handel, dann sollst du, glaube ich, auch aussteigen können, gell? Also so richtig Interaktionen machen können. Planeten, weiß ich nicht, sind auch dabei?
Auch Planeten landen? Planeten landen ist später vorgesehen, jetzt noch nicht zu Beginn. Sie arbeiten bereits an prozeduraler Generierung, weil das für die Planetzeitumgebung, die man dann im Prinzip landend erkunden kann, wichtig ist.
Aber es ist ein Riesending. Also es ist schon wirklich eher eine Weltraumsimulation als irgendwie ein konkretes Ding, sowas wie No Man's Skies oder so, wo man sich ja auch fragt, übernehmen die sich nicht? Und ich habe so das Gefühl, so aus ganz vielen anderen Projekten, wo man schon sich die Frage stellt, sowas wie Elite Dangerous oder sowas, die haben ja schon Probleme, irgendwie da was Gescheites hinzukriegen. Oder No Man's Skies. Und Star Citizen soll irgendwie alles auf einmal sein, gell?
Ja, das ist auch so ein bisschen das, was meiner Meinung nach das die größte Herausforderung für das MMO, also für das persistente Universum ist. Nämlich, dass all das, was sie sich ausdenken, an Aktionen, die dort gemacht werden können, womit ich mich beschäftigen kann, auch wirklich auf Dauer Spaß macht. Das ist ja das, was Elite Dangerous zum Beispiel komplett fehlt.
Ja.
Da entsteht, oder ist zumindest mir so gegangen, nach relativ kurzer Zeit absolute gähnende Langeweile. Und das muss natürlich auf irgendeine Art und Weise verhindert werden. Liest sich in den Design-Dokumenten für die einzelnen Sachen, wie beispielsweise das Mining, wie Passagiertransport, Handel etc. pp. Alles super. Die Umsetzung ist natürlich wieder, ne, ist wie immer das, was am Schluss entscheidet.
Also was man Chris Roberts, glaube ich, nicht vorwerfen kann, dass er keine Vision hätte für dieses Projekt.
Nein.
Das finde ich ist auch völlig absurd. Also der hat schon Ideen und er hat auch schon Konzepte und das, was man liest, ich meine, es zeigt ja auch diese Riesenmenge an Crowdfunding-Geld, die zusammengekommen ist. Die Leute haben auch wirklich Bock auf dieses Spiel. Wenn das so werden würde, wie er es verspricht, dann wäre das auch ein absolut grandioses Ding. Das steht ja völlig außer Frage. Die Frage ist, ob halt auch 90 Millionen klingt jetzt im ersten Moment erstmal viel. Aber wenn man sich überlegt, da arbeiten über 200 Mitarbeiter in dem Unternehmen. Hollywood-Stars, die Motion Capture machen, sind auch nicht billig. Und diese ganze Technik zu entwickeln, die Raumschiffe zu designen, alles begehbar zu machen, das ist schon auch relativ schnell weg, so ein Budget.
Kann ich mir auch vorstellen. Jetzt ist es natürlich nicht ganz klar, wie die mit dem Geld umgehen. Also wie das angelegt ist, wie das verwaltet, wie viel das jetzt wirklich alles kostet. Man muss sich auch wissen, ist nicht von vornherein so gewesen, dass 261 Leute daran gearbeitet haben. Ja. Das hat sich erst angefangen, also ich glaube 2013 im Januar haben die mit 15 Leuten ein Büro eröffnet. Schreibt er in seinem neuesten Blog-Eintrag. Das heißt, das ist auch erst über die Zeit gewachsen. Dass es eine extrem teure Sache ist, ist, glaube ich, jedem klar, der sich mal das Arena Commander angesehen hat, der sich die Commercials angesehen hat, die Multicrew-Demo, die Tatsache, dass die Cry-Engine umgeschrieben wurde, dass der Netcode angepasst werden musste auf die Bedürfnisse des Spiels etc., was dann halt auch zu sehr vielen Verschiebungen geführt hat. Und auch so Sachen wie zum Beispiel mit den Animationen, auf denen gerade Perfektionist Roberts sehr herumreitet und die perfekt sein müssen für das, also gerade für die First-Person-Erfahrung. Dass diese Detailversessenheit ist durchaus etwas, was auch natürlich in den Kosten zu spüren ist. Ne? Also ja. 66 Tage Dreh alleine für Episode 1 von Squadron 42 ist eine Hausnummer. Ja, ich meine, er kommt aus dem Regiebereich, das heißt, er kennt sich aus etc. Aber man merkt schon, also der kanzelt das nicht einmal in einer Woche ab, sondern da geht's dann wirklich ums Eingemachte. Und da ist dann halt auch wieder die Frage, und das ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, ist das alles wirklich von vornherein, also von vorne bis hinten so durchdacht, dass es dann auch hinkommt? Es gibt Aussagen, dass also 100 Millionen rechnete Roberts bis zu Release, das reinkommen. Wenn er davon ausgeht und das gerechnet hat, dann ist er nur noch 10 Millionen davon, also nur noch in Anführungsstrichen, 10 Millionen davon entfernt, dann kommt das hin. Ja, aber andererseits hört man natürlich jetzt auch ständig diese Gerüchte und Spekulationen, ach, denen geht das Geld aus, die Missmanagement etc. pp. Und das sorgt dann natürlich für die Leute, die sich nicht großartig damit auseinandergesetzt haben, schon für die Frage, kann er das wirklich schaffen?
Ja, vor allem, er präsentiert halt schon auch relativ wenig handfestes Zeug. Also das muss man sich halt leider schon auch geben. Das, wie du gesagt hast, diese Tech-Demos, die sind für sich gesehen in Ordnung, aber so dieser Beweis, dass dieses Gesamtkonstrukt oder in irgendeiner Form irgendwie funktioniert, der fehlt mir persönlich halt einfach noch.
Also, ja, da will ich aber widersprechen. An dem Punkt, also ein bisschen widersprechen. Einerseits ist der Arena Commander an sich ist schon ein sehr gutes Spiel, das muss man einfach so sagen.
Dieser Dogfight meinst du?
Genau, das Dogfight-Modul, also das Gefühl, wie man dort spielt etc., das ist schon fantastisch, das Aussehen, keine Frage. Auch das Social-Modul zeigt schon grundsätzlich sehr gut, wie so eine Planetenoberfläche beziehungsweise halt so ein Hub aussieht. Wirklich überzeugt hat mich, und ich möchte da nochmal auf die Multicrew-Demo zurückkommen, eben genau diese Demo, die das, was er eben versprochen hat, wirklich so umsetzt. Und zwar, ich glaube, weniger als Tech-Demo, weil das ist nämlich wirklich in dem Fall auch von den Leuten dort gespielt worden. Also das ist nicht irgendwie abgelaufen oder ähnliches. Ich habe mir das zweimal angesehen, einmal in der Pressepräsentation und auf dem Fan-Event. Da gingen auch witzigerweise Sachen schief. Also das war teilweise richtig richtig witzig, wie da Sachen hochgegangen sind oder das Torpedo nicht abgefeuert wurde. Eigentlich sollte das Schiff am Schluss schön wieder auf der Station landen. Das ging aber nicht, weil das gegnerische Team ihnen den Warp-Antrieb zerschossen hatte. Ja, also solche Präsentationssachen. Und das kriegst du nicht mit einer reinen Tech-Demo hin. Ja, und da zeigt sich die Technik, die dahinter steckt, die ist durchdacht, die funktioniert auch. Das ist das Wichtige gewesen eigentlich, also für mich auch, um zu sehen, hat das, also das, was er verspricht, dieses rein ins Schiff mit mehreren dran rumlaufen, während draußen großer Raumkampf tobt, geht das. Und das geht. Das hat er bewiesen in dem Moment. Und da muss ich dann wieder sagen, das ist dann der Punkt, wo ich sage, das scheint gut durchdacht zu sein, die scheinen Leute zu haben, die fähig sind, und es hat durchaus eine Zukunft. Ja, von daher würde ich eben nicht sagen, er hat nichts Handfestes geliefert, sondern einfach, dass es länger dauert als erwartet, wie eigentlich jedem von vornherein klar Projekt, war, dass die ihre Deadlines nicht einhalten konnten. Das war ja sehr vielen Leuten von vornherein klar.
Man ist ja auch grundsätzlich erstmal nichts daran auszusetzen. Vor allem, wenn so ein Projekt wächst, während das Geld eingesammelt wird, ist ja auch ganz logisch. Und so überdimensional, wie das gewachsen ist, also da muss ich einen Tim Schäfer viel mehr Vorwürfe gefallen lassen, dass so ein kleines Broken Age A, das Geld nicht reicht und B, dann irgendwie ein paar Jahre zu spät kommt. Also da ist, glaube ich, das Missmanagement deutlich schlimmer gewesen als bei Chris Roberts.
Außerdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Entwicklungszeit ist mit knapp 3 Jahren jetzt durchaus noch im Rahmen. Also da muss man noch kein Fass aufmachen. solange jetzt keine wirklich deutlichen und belegbaren Indizien auftauchen, dass die nicht klarkommen. Na, ja. Das wäre dann natürlich noch was anderes, aber wenn ich richtig informiert bin, hat Elite Dangerous 7 Jahre Entwicklungszeit hinter sich. Und wir sehen, also ist ja kein unglaublich schlechtes Spiel, das, auf gar keinen Fall. Also ich hatte auch meinen Spaß damit, aber man sieht, was daraus geworden ist. Natürlich hatten die auch keine 90 Millionen, aber ich denke, die Relationen kann man schon sehen. Also man kann schon sehen, hier ist 3 Jahre mit den entsprechenden Ambitionen, auch technisch. Also das Ziel, die Technik des PCs voll auszureizen, was man jetzt bei Elite nicht unbedingt sagen kann. Man kann ungefähr schon sehen, ein gutes Spiel oder gerade, sagen wir mal, ein ob es gut ist, wissen wir noch nicht, aber ein Spiel, das mit vielen Ambitionen daherkommt und sehr viel technische Voraussetzungen benötigt, die erstmal geschaffen werden müssen, braucht auch entsprechend Zeit. Und von daher, ich persönlich bin da bereit, denen auch durchaus noch viel mehr Zeit zuzugestehen. Ich rechne vor Ende nächsten Jahres nicht mit dem persistenten Universum.
Ja. Was ist mit der Singleplayer?
Wie gesagt, nächste Woche kommt auf jeden Fall ein neuer Schwung Infos. Ich bin sehr gespannt, was sie dort zeigen, gerade eben zur Singleplayer-Geschichte. Da sie das ganze Motion Capturing etc. schon abgeschlossen haben, rechne ich mit Anfang nächsten Jahres. Persönlich, das ist reine persönliche Spekulation von mir, Anfang nächsten Jahres. Es soll dieses Jahr laut Cloud Imperium Games noch kommen. Glaube ich nicht unbedingt dran. Also ich gebe da immer so 3 bis 6 Monate drauf auf die Daten jeweils. Aber wenn man das macht, dann kommt man ganz gut hin.
Und was umfasst diese Singleplayer? Also ist es dann dieses Shooter-Segment oder ist es schon auch mit Nein, Raumfliegen und so weiter? Das
FPS-Modul ist nochmal eine eigene Sache, die auch irgendwann jetzt in nächster Zeit irgendwann mal raus soll. wann genau, weiß ich nicht. Das Squadron 42 ist also wirklich eine richtige Vollkampagne mit FPS, mit Flugmissionen, mit allem drum und dran, was man so für eine Wing Commander-Kampagne sich vorstellt.
Okay. Und da hat er aber gesagt, das könnte theoretisch dieses Jahr noch rauskommen, oder wie?
Es sollte
die ganze Ende Kampagne des Jahres oder so eine erste Episode oder wie?
Die erste Episode. Die erste Episode sollte Ende diesen Jahres kommen. Ob sie das schaffen, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen.
Wäre aber ja durchaus auch sinnvoll, sage ich jetzt mal, jetzt um wieder Geld reinzukriegen, oder? Also ich meine, so wie Broken Ages gemacht hat oder andere Kickstarter-Projekte, dass man gesagt hat, okay, das ist die Kickstart-Finanzierung und dann, wenn das Spiel dann raus ist, zumindest mal die erste Episode, dann kommt ja auch wieder frisches Geld und frische Spieler in diese Community mit rein.
Also ich sag mal so, wenn er Squadron 42 Episode 1 rausbringt und die schlägt ein, so wie er sich das vorgestellt hat oder wie er sagt, dass er es gerne hätte, dann gibt's A, erstens mal keine Diskussion mehr.
Genau.
Ja. Und B, werden die Leute ihn noch mehr mit Geld beschmeißen.
Ja.
Das heißt, das ist das Beste, was er tun kann, ist die Episode 1 rauszubringen. Und möglichst noch den ganzen anderen Kram wie FPS-Modul etc. pp. Und das Social-Modul noch ein bisschen aufzupimpen. Das sind so die Sachen, die kann oder würden sehr dazu beitragen, ihm wieder mehr Ruhe zu verschaffen, auch Entwicklungsruhe, gerade bei seiner Detailverliebtheit.
Ja.
Das wäre der Punkt, ja klar. Also darüber, das wäre der große Meilenstein, sage ich jetzt mal. Eine gut funktionierende Episode 1, die vielleicht sogar noch irgendwie im oberen Wertungsbereich angesiedelt ist, dann wäre das.
Das würde vor allem die Kritiker verstummen. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja,
apropos Ruhe, warum wird denn da so ein Riesendrama drum gemacht? Also, ich verstehe ja, dass dadurch, dass er macht sich natürlich angreifbar, weil immer wenn du natürlich groß auftritt, wie Chris Roberts halt auch vom Typ her ist und große Versprechungen machst, dann bleibt der Spott natürlich auch nicht aus. Siehe Duke Nukem damals zum Beispiel oder so, ja. Das ist ja ganz logisch. Aber es geht ja weit über Spott hinaus, so ein bisschen. Also so Zweifler und so gibt's ja immer. Aber diese ganze Geschichte mit diesem ominösen Derek Smart, was ist da passiert? Also warum kommt so ein Typ und profiliert sich dann auf Kosten von Star Citizen so dermaßen? Also was ist die Motivation von diesem Menschen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kann eigentlich nur ein guter Psychologe beantworten. Das Problem an Derek Smart ist ganz einfach, dass er eine Agenda hat gegen Chris Roberts persönlich, auch schon aus Origin-Zeiten etc., wo er die angeschrieben hat und gesagt hat, ihr habt hier, keine Ahnung, den Wing Commander-Kram oder was das war, das habt ihr alles von mir geklaut. Also sprich hier damals das Battlecruiser-Dingen, was er da rausgebracht hat dann irgendwann später. Und Ähnliches scheint er wieder durchziehen zu wollen. Also er hat da sein komisches Line of Defense, dass ich das Vergnügen hatte zu testen, beziehungsweise eine Preview drüber zu schreiben und das ein ziemliches Bugfest zum damaligen Zeitpunkt war. Warum er das macht, keine Ahnung. Das große Problem, was ich daran sehe, ist ganz einfach, dass sich der Herr Smart als Ritter für alle Backer aufspielt. Das Problem an der Sache ist, dass die meisten Backer aber selber denken können und einen wie Derek Smart gar nicht brauchen, der ganz offensichtlich aber auch nicht wirklich daran interessiert ist, das Projekt zu einem Erfolg zu bringen, also konstruktive Kritik zu üben. Das wird in der Regel zum Beispiel in den Foren gemacht, zumindest teilweise. Sondern wirklich einfach Ärger zu machen. Also, ne, es geht schon los, dass es heißt, das Spiel kann nicht gemacht werden. Das ist so einer der Lieblingssätze von ihm. Oder mein Spiel ist besser als das, als Star Citizen jemals sein kann, weil ich das eben weiß aus meiner langjährigen Erfahrung. Wenn man jetzt nun mal aber anschaut, was er so an Erfahrung bringt, beziehungsweise was für Qualität diese Erfahrung darstellen soll, dann ist das schon sehr, sehr vorsichtig zu bewerten. Meines Erachtens nach hat er etwas Persönliches gegen Chris Roberts und versucht ihn abzusägen.
Ja, oder sich eben selber damit zu profilieren, oder?
Ja. Das ist aber schwierig, also ich frage mich mit was. Ja, das ist eben das Problem, wenn du dich profilieren willst, dann solltest du was haben, wo du dein Profil zeigst, das hat er nicht.
Es gibt ja auch keine handfesten Beweise, also es gibt ja durchaus wirklich krasse Vorwürfe auch gegen Chris Roberts, gegen seine Frau, gegen die Firma, die dann aber auch immer nur mit anonymen Quellen zitiert werden oder eben Derek Smart behauptet irgendwelche Sachen. Aber es gibt ja keine wirklichen Beweise dafür, um da wirklich einen Skandal loszutreten. Deswegen fühlt sich das für mich als bisschen Außenstehender immer wie so eine ganz, ganz schlimme Schlammschlacht an, wo man so daneben steht und eigentlich peinlich berührt ist, dass man sagt, ja, könnt ihr das nicht unter euch ausmachen?
Ja, das große Problem daran ist, meines Erachtens nach, ganz einfach, dass die dass diese Sache mit der anonymen Quelle mittlerweile bezüglich Star Citizen extrem überstrapaziert wurde. Es ist natürlich in Ordnung, auch also für ernstzunehmende Journalisten ihre Quellen zu schützen und natürlich, zu sagen, so meine anonyme Quelle hat das gesagt. Wenn ich aber gebetsmühlenartig über Monate immer das Gleiche sage und immer nur mit anonymen Quellen arbeite und obendrein Dinge verbreite, die einem anderen wirklich ernsthaft schaden und sowohl persönlich, es sind ja sehr viele persönliche Attacken gelaufen, also bis hin zu Beleidigungen und aber auch Sachen, die halt wirklich dem, ich sag mal, dem Finanzmodell, das eben davon lebt, dass die Leute freiwillig Geld bezahlen, um sich ein neues Paket oder ein neues Schiff zu kaufen, das eben zu beschädigen. Dann reicht es eben irgendwann nicht mehr zu sagen, ja, meine anonyme Quelle hat gesagt, weil dann könnte ich auch hingehen, hör zu, Manu, ich habe da jemanden an der Hand, der hat gesagt, du dealst mit Drogen. Ja, wer ist denn das? Wenn ich das 1000-mal wiederhole, kann ich dir Brief und Siegel geben, 2-3 Leute glauben, werden glauben, Manu, du bist definitiv Drogendealer, habe ich gehört.
So oft, wie der anonyme Quellen zitiert, kann das ja nur stimmen, genau.
Ja, ganz genau. Und das ist eben die Krux an dieser Geschichte. Da muss irgendwann mal was Handfestes kommen. Und bis dahin, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, diese ganze Art von Spekulation ist ganz, ganz unterstes Niveau. Entweder man kommt wirklich mit klaren Beweisen und ganz klaren Sachen und da muss dann auch jemand von diesen Quellen dann einfach mal, ich sag mal, die Eier haben und zu sagen, so, das ist mein Name, hier stehe ich hinter.
Ja. Es muss ja nicht mal ein Name dahinter, aber eine anonyme Quelle, wie zum Beispiel bei WikiLeaks oder solche Geschichten, ja.
Irgendeine verifizierte.
Wie Snowden oder so, als das damals noch eben anonym lief. Das sind ja anonyme Quellen, die so Tippgeber sind, aber die dann zum Beispiel Dokumente überreichen, die dann halt verifiziert werden können. Und dann darf die Quelle ja auch anonym bleiben und ist schützenswert.
Da wird von E-Mails geredet, in denen die Leute angeblich ganz übel beleidigt wurden.
Aber warum die E-Mails dazu gibt's nicht, genau.
Ganz genau. Und das ist eben das ganz große Problem. Und da ist für mich ganz klar, und das ist auch eine der Sachen, warum mir zum Beispiel immer gerne vorgehalten wird, ich wäre ein Fanboy für Star Citizen, im Zweifel für den Angeklagten. Und im Zweifel nehme ich das, was ich vom Spiel sehen kann. Mhm. Das sind nun mal die Dinge, die wir vorhin genannt haben. Das ist die Multicrew-Demo. Wir werden am Samstag wieder etwas dazu sehen und darüber kann ich reden. Und wenn mir das gefällt, kann ich sagen, yo, das macht Spaß, das ist cool. Ja. Aber zu sagen, die kriegen es alle nicht hin und da hat keiner Ahnung und das sind sowieso alles die größten Mistkerle auf Erden. Das
führt zu nichts.
Das führt zu nichts.
Und es gibt ja auch durchaus berechtigte Kritik. Also man kann dem ganzen Projekt und der ganzen Firma ja genügend vorwerfen, was die Verzögerung angeht und so weiter. Ich kann es auch verstehen, dass manche Bäcker, was weiß ich, wütend sind und ihr Geld zurückhaben wollen. Jetzt nicht Derek Smart, der das dann quasi nur ausnutzt, um als Vehikel. Aber da ist die Firma, finde ich, auch relativ vorbildlich vorgegangen und hat dann halt gesagt, ja, dann kriegt ihr halt euer Geld zurück, so viele sind es ja nicht. Ganz im Gegenteil, was mich eher wundert ist, dass es Chris Roberts immer noch schafft, den Leuten, jetzt bös gesagt, immer noch dazu zu bringen, weiter in das Projekt zu finanzieren.
Ja.
Mit, wie ich finde, sehr kritikwürdigen und unverhältnismäßig großen Schiffspaketen. Also da kam jetzt halt immer wieder mal so Meldungen, die auf den ersten Blick erstmal wie absoluter Wucher aussehen, die auf den zweiten Blick ja dann durchaus auch zumindest einen gewissen Gegenwert haben. Aber dennoch, für ein Spiel, was, wie du gesagt hast, 28, 30 Dollar oder so kann man einsteigen, gell? Genau. Selbst wenn es als Vollpreisspiel für die Episode 1 nachher 40, 50 Euro kostet, ist es trotzdem unverhältnismäßig. Es gibt für diese MMO, für die persistente Weltraumgeschichte nachher, jetzt schon Pakete zu kaufen mit bis zu $1,000?
15.000.
15.000 sogar für so ganze Crew-Kommandoschiffe und einzelne Schiffe. Nee, aber so Pakete. Ja. Aber einzelne Schiffe für 300, 400 Dollar ist keine Seltenheit auf dieser Webseite.
Das gibt's mittlerweile, das ist richtig.
Und das ist doch trotzdem krass. Oder? Das ist doch einfach nur krass.
Ja. Darüber kann man definitiv diskutieren, das ist ganz klar. Also, wie das Pricing angesetzt ist, ist für jemanden, der jetzt auch von außen dasteht, und da bin ich auch niemand anders, nicht unbedingt sehr einfach nachzuvollziehen. Man muss allerdings Folgendes dazu, fairerweise dazu sagen. Das eine ist wirklich mit diesen 28 Euro, die du da bezahlst, das liegt erstens weit unter Vollpreis, bekommst du alles, was das Spiel dann bei Release zu bieten hat. Das heißt, du bekommst also auch die Singleplayer-Kampagne und du bekommst entgeltlosen Zugang zum MMO. Mhm. Das heißt, also da es ein Buy-to-Play ist, bekommst du für 28,50 Euro den kompletten Zugang und kannst dir alle diese Schiffe, die es auch derzeit für teures Geld zu kaufen gibt, die kannst du dir im Spiel erarbeiten. Verdienen,
ja, okay.
Genau.
Ist halt so die Frage, wie viel Zeit man dafür braucht, aber es geht
das,
in der Theorie.
Ganz genau, ja. Das geht natürlich. Das andere ist, das Pricing ist angepasst natürlich einerseits an die kleinen Schiffe. Also wenn du ein kleines Schiff hast, muss ein großes Schiff mehr kosten. Das große Schiff hat dazu aber auch mehr Leute, die es zum Beispiel braucht. Ja, also beispielsweise der neueste Konzept-Sale, die Endeavor, braucht 16 Mann Besatzung. Mhm. Ja, teil dir in einer Organisation, also in einer Gilde, 16 Mann teilen sich die Endeavor, weil sie die fliegen wollen. Ne? Dann mach mal die 400 durch 16, bei was kommst du da am Ende wieder raus? Das sind dann wieder ganz andere Preise.
So, aber trotzdem ist es extrem, wenn EA dran stehen würde, wäre der Skandal riesengroß, und weil es jetzt aber Chris Roberts ist und Star Citizen und quasi ein Hardcore-Gamer-Spiel, wird das auf einmal akzeptiert und gefördert. Also diese Diskrepanz finde ich verwunderlich.
Was heißt akzeptiert?
Naja, also es kaufen ja Leute, oder nicht?
Ja, richtig. Aber es gibt auch Leute, die kaufen sich so ein kleines, viereckiges, geriffeltes Papierstückchen für eine 500.000, weil es halt eine uralte Briefmarke ist. Hm. Ja.
Naja.
Es ist eine Frage der persönlichen Präferenzen, wie ich finde.
Es spricht ja auch nichts dagegen, als Privatperson Geld auszugeben für dein Hobby. Ja, da spricht der Einzelperson werfe ich gar nichts vor. Das ist ja auch nicht das Problem. Und ich finde auch nicht, dass man der Firma das per se vorwerfen kann, dass sie es überhaupt machen, weil das einfach Angebot und Nachfrage ist. Wenn die Sammler das haben wollen, dann sollen sie das machen. Das ist ja in Ordnung. Ich finde bei ganzen Free-to-Play-Sachen, bei den ganzen In-App-Purchases, finde ich es immer so, wenn man sich das im Spiel erarbeiten kann, dann entkräftet es alle Argumente, weil dann kann ich es mir im Spiel auch erarbeiten.
So ist es.
So. Aber trotzdem musst du natürlich die Frage stellen, ist es ethisch vertretbar? Genauso wie bei den Free-to-Play-Spielen sich die Vorwürfe auch gefallen lassen müssen, werden dort Leute unterschwellig manipuliert und auf ihren, ja, also wird denen quasi Leuten, die es eigentlich nicht haben, dieses Geld entnommen. Das muss sich dieses Spiel auch gefallen lassen, wenn das die Free-to-Play-Spiele machen.
Ja, das ist, glaube ich, aber eher ein gesellschaftliches Problem, oder? Ja. Wie gehen wir damit um, dass es Dinge gibt, zu denen wir verleitet werden können, sie zu kaufen, obwohl wir sie nicht brauchen? Ja, okay. Ja? Ja. Also ich glaube, das gilt dann für alles Mögliche. Keine Ahnung, dann den Bildschirm in der Kopfleiste im Auto oder so. Ja, also brauche ich das denn? Der Verkäufer sagt, das ist der total heiße Scheiß, das brauchst du unbedingt. Wenn da jetzt jemand kommt, der nicht so... Also der nicht genau weiß, was er will, dann kauft er das vielleicht. Ist das jetzt, macht er das, ist der Autoverkäufer jetzt ethisch angreifbar? Also, was ich damit sagen will, das ist eine Diskussion, die muss, glaube ich, immer noch jeder für sich selbst entscheiden, was, beziehungsweise auch lernen, damit umzugehen. Mhm. Was mache ich mit meinem Geld? Wem gebe ich es und warum? Mhm. Aus welchen Gründen? Was verbinde ich damit? Was man vielleicht kritisieren könnte, ist, wenn jetzt Dinge, Erwartungen geschürt werden, von denen derjenige, der sie verkauft, weiß, dass er sie definitiv nicht halten kann. Mhm. Wenn also Cloud Imperium Games das Ganze, was sie hier aufgebaut haben, gemacht hat, obwohl sie genau wissen, irgendwann sagen will, Jungs, das können wir gar nicht so machen. Mhm. Das bleibt beim Arena Commander und ihr kriegt noch das FPS-Modul und ihr kriegt das Social, da könnt ihr dann chatten. Alles andere schaffen wir nicht mehr. Und wenn sie das von vornherein gewusst haben, dann entsteht ein Problem. Wenn sie aber in, sag ich mal, auch in persönlichem gutem Glauben wirklich alles daran gesetzt haben, genau diesen Traum, den sie verkaufen, wahrzumachen, den Leuten am Ende auch genau das geben, gibt's keine Diskussion und auch keine Diskussionsgrundlage. Ne? Das ist das Schwierige. Ja. Wie soll man das im Vorfeld entsprechend, ne? Wer kann das sagen? Ja,
von außen ist es eh nicht. Also das ist aber wirklich der Knackpunkt. Das sind ja auch manche der Vorwürfe, dass sie sagen, denen geht das Geld aus und deswegen werden jetzt virtuelle Schiffe für Tausende von Dollar verkauft, weil man dafür keine Gegenleistung bringen muss im aktuellen Moment, aber man kriegt wieder Geld rein. Aber der Knackpunkt steht und fällt ja wirklich mit dem Punkt, es ist erst ethisch nicht mehr vertretbar ab dem Moment, wo sie selber wissen, dass sie es nicht mehr schaffen können. Also wenn du eine Leistung verkaufst, von der du weißt, die werde ich eh nicht erbringen, dann darfst du es natürlich nicht machen.
Korrekt.
Aber solange sie selber als Firma und als Studio daran glauben, an diese Vision und auch die Finanzen irgendwie noch so tragbar sind, dass es realistisch ist, es umzusetzen, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, das so zu machen, um die Finanzierung zu sichern. Ja.
Das sehe ich ähnlich.
Dann bin ich ja mal gespannt, was dabei rumkommt.
Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also das wird nochmal eine große Nummer. Ja.
Also ich bin ja vor allem jetzt erstmal, ich glaube ja so noch gar nicht so an diese ganz, ganz große Vision, dass wir die in den nächsten 2-3 Jahren irgendwie sehen werden, aber diese Singleplayer-Kampagne ist, glaube ich, echt ein guter Start. Wenn es damit losgeht und das einschlägt, dann ist ja so ein Ausbau zu einer persistenten Welt dann auch irgendwie wieder machbar.
Selbst wenn sie 50% von dem, was sie versprochen haben, erstmal zu Beginn liefern, wäre das immer noch sehr viel mehr, als man vielleicht bei jetzt aktuellen Spielen erwarten dürfte. Ja. Mhm. Insofern, man kann sehr viel darüber sagen, man kann sehr viel spekulieren. Es gibt auch definitiv, also wie gesagt, ich lasse mir auch die Fragen fallen, ob das alles so hinhauen kann. Ich weiß es selber auch nicht. Ich hoffe es persönlich als Gamer, weil ich dieses Prinzip endlose Weiten und diese vielen Möglichkeiten, wer mag das nicht? Mhm. Ja, super Sache. Aber man muss, glaube ich, auch immer Realist bleiben und vor allem, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der plant, sich dort etwas, also sich etwas zu kaufen, was Star Citizen betrifft, sich ein Schiff zu kaufen oder vielleicht sogar mehrere. Er muss ganz klar wissen, dass es durchaus sein kann, dass die Sachen nicht so umgesetzt werden können, wie wir uns das als diejenigen, die das jetzt rezipieren, was angeboten wird, vorstellen.
Und das ist ja generell bei Kickstarter immer das Wichtige.
Ganz genau. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und man muss auch ganz klar wissen, es kann sein, im schlimmsten aller Fälle, wenn jetzt wirklich diese ganzen Unken Recht behalten sollten, das ganze Geld weg ist. Es wäre da zwar ein Super-GAU, man ihn sich kaum vorstellen könnte, aber grundsätzlich muss man das vorher mit einkalkulieren bei jedem Crowdfunding-Projekt. Es gibt dieses Risiko.
Es ist ein Finanzierungsmodell und kein Shop. Und auch wenn die Schiffe kaufen, irgendwie was anderes suggeriert, ist es aber trotzdem, ich weiß nicht, wie sie das rechtlich geregelt haben, aber bei der generellen Finanzierung finanzierst du das Projekt und du erhältst als Bonus, erhältst du Zugang. Ja. Und du kaufst nicht die Software oder du kaufst nicht dieses Produkt. Deswegen, wie gesagt, es kann durchaus sein, dass da halt nur Bruchstücke von umgesetzt werden. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Es ist immer noch ein Wetten auf diese Chance, dieses Spiel eines Tages mal spielen zu dürfen. Aber ob es wirklich realistisch ist, ist die Frage, ja.
Das werden wir sehen. Also, aber ganz wichtig finde ich vielleicht noch, das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig, wenn niemand mal losgeht und sagt, so, ich mache jetzt mal das obergeile Spiel, dann kriegen wir dieses obergeile Spiel nicht. Wenn die Leute, die Witcher 3 gemacht haben, nicht gesagt hätten, wir machen jetzt so ein mordsriesiges Witcher-Teil mit Wahnsinnsequenzen und supergeiler Story, wenn wir das nicht gesagt hätten und dafür richtig Geld in die Hand genommen hätten, dann wäre uns das nie beschert worden. Und dementsprechend finde ich, solange es keine Beweise gibt, die irgendwie darauf hindeuten, dass solche Sachen wirklich schieflaufen oder so, sollte man erstmal den Bonus im Zweifel für den Angeklagten belassen und aber gleichzeitig natürlich auch immer hellwach sein und aufmerksam sein und gucken, was man mit seiner eigenen Kohle macht.
Ich bin da ganz bei dir, im Zweifel für den Angeklagten, und ich bin da auch an solchen Momenten auch gerne ein bisschen naiv und möchte einfach auch diese Vision teilen und glauben. Also so
als Zocker vor allem.
So à la Mulder, I want to believe. Ja, also ich traue das Chris Roberts zumindest zu, dass er die Vision hat, und ich glaube auch, dass er da ein tolles Konzept in der Schublade hat, um das umzusetzen. Ich bin trotzdem extrem kritisch, was das Budget anbelangt. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, da bin ich vielleicht ein bisschen zu negativ, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was alles versprochen ist, für das Budget machbar ist. Aber ich hoffe einfach mal, dass da noch zusätzlich Wege gefunden werden, um halt dann wieder neue Finanzierungen zu finden und so weiter. Aber wie gesagt, meine Hoffnung ruht jetzt so ein bisschen auf diesem Singleplayer-Modul, und dann sehen wir weiter. Weil dann, je nachdem, was da jetzt passiert oder nicht passiert, dann wird die Luft aber auch langsam eng, glaube ich. Also wenn da jetzt dieses ganze Jahr irgendwie wieder nichts passiert, dann muss er sich schon, glaube ich, ein bisschen wärmer anziehen und wieder mehr liefern. Also von daher bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig, als da mal was zu präsentieren, was die außerhalb der Bäcker-Community auch überzeugen kann.
Das ist halt der Pferdefuß an der Crowdfunding-Geschichte. Du bist offen. Ja. Und du musst dir von wirklich absolut jedem sagen lassen, was er darüber hält. Während der Publisher in Ruhe vor sich hinwerkelt und vielleicht ab und zu mal was dazu sagt und ansonsten mal getrost alle Spieler stumpf ignorieren kann. Mhm. Das kann er eben nicht. Und dementsprechend hat er jetzt gerade so fast 1 Million Mal Druck auf sich lasten. Und
Und er hat halt auch nicht den Publisher im Hintergrund, der sagt, so, bis Jahresende lieferst du jetzt was, egal was dabei rauskommt. Und selbst wenn es ein Tony Hawk 5 ist, das kommt jetzt halt raus, ja. Da muss jetzt wieder Geld reinfließen. Irgendein Depp würde schon kaufen. Und das hat er halt nicht, das Problem. Ja.
Genau.
Oder den Vorteil, je nachdem, wie man sieht.
Manchmal ist ein Publisher natürlich auch ein Segen insofern, als dass er dann sagt, also jetzt machst du mal bis hierhin oder so.
Ja.
In dem Falle bei ihm, da wäre Star Citizen mit dieser Reichweite, mit dieser Größe überhaupt gar nicht erst so weit gekommen. Es ist wichtig, dass er halt wirklich zu einem Punkt kommt. Sein Bruder ist da, glaube ich, sehr versiert im Einhalten von gewissen Richtlinien und ist, glaube ich, auch mittlerweile als Direktor der ganzen Produktion, wenn ich mich recht entsinne. Ich will mich nicht darauf festlegen, auf jeden Fall in leitender Tätigkeit, was das ganze Projekt angeht. Mit dem Geld, wir wissen es nicht genau, wie es mit den Finanzen aussieht. Normalerweise müssten sie noch genügend haben, also mehr als genügend. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Ja. Was anderes bleibt uns nicht übrig.
Würdest du den interessierten Leuten jetzt sagen, lohnt sich der Einstieg? Oder ich meine, vom Budget müsste es ja eigentlich genug sein. Das Ding jetzt noch zu funden, macht ja eigentlich wenig Sinn. Also momentan kann man sich ja nur die Frage stellen, wenn man dort einsteigt, kriegt man momentan schon genug Wert dafür. Also ist es das wert, da in dieser Community aktiv mitzuwirken, Feedback zu geben und irgendwie diesen Dogfight zu spielen? Ist es schon das Geld wert oder ist es besser, einfach mal jetzt abzuwarten?
Die Antwort möchte ich zweiteilen. Das eine ist rein vom Spielerischen, das, was du momentan machen kannst Und ich gehe jetzt mal vom kleinsten Paket aus, ist es das wert, definitiv. Mhm. Also ich habe für viel mehr Geld schon viel schlechtere und viel weniger umfangreiche Spiele gespielt.
Das Dogfight-Modul ist...
Das Dogfight-Modul, da ist ja nicht nur Dogfight, du kannst
dieser
ja
jetzt... Racer, oder?
Auf Arc, das ist ein Racer, Dogfighting, Koop, Multiplayer, etc. pp. Und dann hast du natürlich noch Hangar, die Schiffe und das Social-Modul, auf dem du auch noch rumlaufen kannst und dir eine wirklich großartige Umgebung ansehen kannst, und es gibt auch erste Interaktionsgeschichten diesbezüglich. Insofern diesbezüglich das, was da ist, und der Preis von rund 30 bis 40 Euro vollkommen in Ordnung. Mhm. Halte ich persönlich vollkommen in Ordnung. Alles, was darüber hinausgeht, und das ist der zweite Teil meiner Antwort, ist ganz persönlich, muss ganz persönlich jeder für sich selber ausmachen. Was ist ihm das wert? Da würde ich also wirklich vorschlagen, man informiert sich sehr ausführlich darüber, was daraus werden soll. Man kann die ganzen Stretch-Goals nachlesen. Man kann auch regelmäßig, es gibt zweimal die Woche, sehr informative Videosendungen direkt aus den Studios. Mhm. Was läuft gerade? Auch Robert selbst beantwortet jede Woche 10 Fragen. Diese Sachen sich genau anzuschauen und dann zu gucken, ist es mir jetzt zum Beispiel wert, mir eine Constellation für 300 Euro zu kaufen? Habe ich überhaupt genug Leute, um damit zu spielen? Möchte das vielleicht meine Gilde machen, etc. pp. Da gibt es sehr viel zu bedenken.
Und aber man kann es definitiv noch nicht verwenden, Punkt, oder?
Diese, also die großen, die Multicrew-Schiffe sind ebenfalls, das ist ebenfalls Teil eines Updates, das ebenfalls noch dieses Jahr kommen soll. Das ist ja das, was vorgestellt wurde. Das funktioniert, man kann es aber selber noch nicht verwenden. Mhm. Ist also noch in Arbeit. Da muss man wirklich ganz klar sagen, ist mir das jetzt schon wert? Man kann natürlich auch einfach warten, bis dieses Multicrew-Modul raus ist und dann eine größere Investition tätigen. Das muss man ganz klar für sich selber entscheiden. Das kann auch keiner jemandem abnehmen. Ihr müsst euch, und damit spreche ich jetzt mal die Zuhörer an, ihr müsst euch informieren. Und nicht nur auf einer Seite, nicht nur in einer Zeitung, nicht nur in einer Zeitschrift. Lest verschiedene Sachen, sprecht mit verschiedenen Leuten und bildet euch dann eine eigene Meinung, und zwar eine echte.
Sehr schön. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort, oder?
Super.
Super. Gut, dann danke ich dir für den ausführlichen Einblick auf der GameStar. Hast du, glaube ich, noch einen aktuellen FAQ, wo auch so viele solche Fragen und Sachen noch geklärt, genau, zur Finanzierung geklärt sind. Da kann man sich eben auch einen guten Startpunkt setzen, um sich da einzulesen in das Thema. Und man sollte etwas Zeit mitbringen bei dem ganzen Thema Star Citizen. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt.
Oh ja.
Und sich nicht zu sehr aufregen. Auch dieses ganze Verbitterte, man muss dieses Projekt auch nicht bis aufs Blut verteidigen, ehrlich gesagt, oder? Ich meine, man kann Kritik auch einfach mit der Schulter wegzucken. Das ist mir auch ein bisschen suspekt, dass das so arg an die Ehre immer gleich geht bei diesem Projekt.
Ein bisschen ruhig bleiben schadet nicht. Ja.
Außer Insert Moin wird angegriffen, dann.
kann ich ja gleich mal machen, dann gucken wir mal.
Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch. Man kann dich, gibt's dich auf Twitter?
Auf Twitter gibt's mich unter @pointofgaming. Mhm.
Dann kann man dich auch noch verfolgen.
Ansonsten ich mach mal ein bisschen Eigenwerbung. Phoenix Union, das ist meine Gilde, der ich im Prinzip in meiner Freizeit vorstehe, in meiner kurz bemessenen Freizeit.
Und was spielt ihr?
Wir planen unter anderem auch mit Star Citizen, jetzt gerade geht eine Blood Bowl Liga, Blood Bowl 2, Liga. Und ansonsten alles Mögliche, also auch viele Singleplayer, Multiplayer-Spiele, Brettspiele etc. pp. Das ist schon eine, seit jetzt knapp 10 Jahren, also nächstes Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum, sehr familiäre Gilde. Naja, wenn jemand Interesse hat, kann er mal vorbeigucken und mit mir reden.
Das verlinken wir natürlich. Das ist
ja schön. Super.
Gut. Alles dann klar. Danke ich dir für den Besuch und bis zur nächsten Woche, wenn Star Citizen neu angekündigt wird. Ich bin sehr gespannt, was sich da tut. Dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal.
Alles klar.
Gut. Danke dir. Ciao. Danke.
Tschüss.